Liebe Gemeinde, es ist immer noch Weihnachtszeit. Auch wenn hier kein Weihnachtsbaum mehr steht. Hat jemand seinen noch in Betrieb? Eher nicht. Heute ist der zweite Sonntag nach Epiphanias, dem Erscheinungsfest am 6. Januar. An dem feiern die orthodoxen Kirchen Weihnachten. Bei uns zu Hause ist die Weihnachtsstimmung durch. Die Dekosachen sind in den Kisten verstaut und auf dem Weg in den Keller, wo wieder mal kein Platz ist. Aber wie sieht's inhaltlich aus? Ist da noch ein wenig zurückgeblieben vom Zauber der heiligen Nacht, von der großen Freude, die die Engel auf dem Felde verkündet haben, der Engel? Das Kirchenjahr ist etwas langsamer als wir und manchmal ist langsamer gar nicht verkehrt. Wir spüren an diesem Sonntag der Freude nach, die durch die Erscheinung des Menschensohnes in die Welt gekommen ist. Nach dem Johannesevangelium war seine erste Amtshandlung als getaufter Sohn Gottes die Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana, ein Symbol der überfließenden Freude. Es schadet uns nichts, wenn wir uns ab und zu mal fragen, ob da noch ein Schluck Wein im irdenen Gefäß unseres Daseins ist, oder nur noch abgestandenes Wasser. Wir kennen den, dessen Zeit gekommen ist, unsere Trübsal in Freude zu verwandeln. Wie nötig ist das gerade in diesen Tagen? Wohin man sieht und hört, es gibt so wenig Freude und so viel Streit und Uneinigkeit. Die Nachrichten sind voll davon. Impfpflicht, ja oder nein, lockern oder Lockdown, Djokovic rein oder raus. Okay, das ist inzwischen geklärt. Wer hat die Weisheit, vernünftig, verantwortungsvoll und ohne Eigeninteresse gute Entscheidungen zu treffen? Wer facht die schwach glimmende Weihnachtsfreude wieder zu einem wärmenden und erhellenden Freudenfeuer an? Vielleicht der Apostel Paulus. Von ihm hören wir gleich einen Ausschnitt aus seinem ersten Brief an die Korinther. Als er den schrieb, lebte er nach anderthalb Jahren Gemeindeaufbau in Korinth, inzwischen in Ephesus. Mit den Korinthern war er aber brieflich in Verbindung. Bevor er den ersten Brief begann, hat er schlechte Nachrichten bekommen aus Korinth. Da hatten sie sich zerstritten darüber, welcher christliche Influencer jetzt der angesagteste ist. Paulus, Petrus, Apollos oder keiner von den dreien. Davon hatten wir es am dritten Advent, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere. Etlichen Korinthern fehlte offenbar der innere Kompass, mit dem sie beurteilen konnten, was im Glauben wie im Leben wichtig ist und was nicht. Bei den Griechen und Römern standen Menschen hoch im Kurs, die gut reden konnten. Es gab Rhetorikschulen, die die Kunst der Rede vermittelt haben. Auch eine philosophische Bildung war sehr angesehen. Die Weisheit der Altvorderen wurde geschätzt, wohl dem, der sie geschickt in seine Reden und Predigten einflechten konnte. Nur, dass es auch damals schon zahlreiche philosophische und theologische Denkrichtungen gab, welchem Weisen sollte man denn nun vertrauen? Was sagt nun der Apostel Paulus dazu? Ich lese 1. Korinther 2, 1 bis 10 in zwei Abschnitten nach der Basisbibel. Brüder und Schwestern, schreibt Paulus, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden. Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Meine Rede und meine Verkündigung sollten euch nicht durch ihre Weisheit überreden, vielmehr sollte in ihnen Gottes Geist und Kraft zur Geltung kommen. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Na ja, könnte man Paulus entgegenhalten, vielleicht warst du einfach ein schlechter Redner. Nervös, unkonzentriert und schlecht vorbereitet. Und jetzt stellst du es so dar, als hättest du absichtlich so einen schwachen Auftritt hingelegt. Man muss aber bedenken, Paulus hat kein Rhetorikstudium absolviert, er war Zeltmacher von Beruf. Und er hatte darüber hinaus eine Zeit lang bei einem pharisäischen Schriftgelehrten studiert. Denen ging es nicht so sehr um die Schönheit der Rede wie den Griechen und Römern. Sie schätzten klare Argumentationen und Herleitungen aus den Heiligen Schriften mit praktischer Anwendung. Das konnte Paulus, aber offenbar nicht in geschliffener Rede. Er verdiente ja damit auch nicht sein Geld, wie die philosophischen Entertainer, die von Stadt zu Stadt zogen damals und die Leute mit sprachlicher Brillanz und subtiler Ironie in ihren Bann zogen. Paulus war ein Handwerker, aber einer, dem der Auferstandene begegnet ist. Der hat ihn zum Predigen losgeschickt, so wie er war, ganz ohne Predigerausbildung, aber mit einer besonderen Gottesbegegnung im Gepäck und mit einer spektakulären Lebenswende als Geschichte zum Erzählen. Vielleicht haben die Korinther ihm seine Berufung abgespürt damals, als er bei ihnen war. Aber nach ihm kamen andere. Und das Gespür gerät wohl etwas in den Hintergrund. Plötzlich sollte die Predigt nicht nur tief im Innern etwas berühren, sie sollte auch noch unterhaltsam sein, sie sollte Bildung vermitteln, sie sollte zum Handeln anleiten. Paulus kannte die Tricks der Redekünstler, auch wenn er sie nicht beherrschte. Und er hat für sich entschieden, er will sie auch nicht lernen. Er verzichtete auf alle Optimierungen und kam als der schwache, chronisch kranke Mensch, der er war, nach Korinth. Zitternd vor Angst traute er sich dennoch, von dem zu reden, der ihn gepackt hatte und nicht mehr losließ. Christus, der am Kreuz gestorben ist. Keine menschliche Weisheit hätte sich ausdenken können, dass Gottes Weisheit in diesem jämmerlichen Sterben am Kreuz offenbar werden könnte. Aber genau in diesem Kreuz hatte Paulus Gottes geheimnisvolle Weisheit erkannt. Davon wollte er reden zu den Korinthern, ohne alle Tricks und Kniffe von Herz zu Herz. So, dass Gottes Geist und Gottes Kraft ihr Werk tun konnten und nicht die Überzeugungskraft des Apostels. Ich lese weiter ab Vers 6. Und doch verkünden wir eine Weisheit, und zwar denen, die dafür bereit sind. Es ist eine Weisheit, die nicht aus dieser Welt stammt. Sie kommt auch nicht von den Herrschern unserer Welt, die ja zum Untergang bestimmt sind. Nein, wir verkünden die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die bis jetzt verborgen war. Schon vor aller Zeit hatte Gott bestimmt, uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Keiner von den Herrschern unserer Zeit hat diese Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In der Heiligen Schrift heißt es dazu: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, all das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist enthüllt. Denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die unergründlichen Geheimnisse Gottes. Den gekreuzigten Christus als Heilsbringer zu verkündigen, das klang für jüdische Ohren anstößig und für griechische Ohren dumm. Aber für Paulus war das die Weisheit Gottes. Eine Weisheit, die sich nicht jedem erschließt, das räumt er ein. Es ist eine Weisheit, für die man bereit sein muss. Oder man könnte auch sagen, vorbereitet sein muss durch den Geist Gottes. Die Weisheit der Mächtigen funktioniert anders. Die verstehen wir auf Anhieb, für die sind wir bereit. Denn wir leben in einer Welt, in der diese Weisheit immer schon gilt. Wir erleben gerade zwischen Russland und den USA beim Thema Ukraine, wie diese Weisheit funktioniert. Abschrecken, drohen, sanktionieren, das sind die friedlichen Mittel. Die militärische Weisheit setzt auf Tod und Zerstörung. Das war immer schon so und wird wohl so bleiben, bis Gottes Herrschaft sich auf Erden durchgesetzt hat. Jesus ist an dieser Herrschaftsweisheit zugrunde gegangen. Und gerade dieses Zugrundegehen, sagt Paulus, hat uns Anteil gegeben an Gottes Herrlichkeit. Das ist ein seltsamer Gedanke, den ich ein wenig entfalten will. Gottes Herrlichkeit, sein Glanz, umleuchtete den Engel auf den Feldern bei Bethlehem, sodass die Hirten sich fürchteten und nach kurzer Zeit voll Freude die Weihnachtsbotschaft ausbreiteten. Denselben Glanz Gottes hat Paulus auf dem Angesicht Jesu Christi erkannt, der vom Himmel her zu ihm gesprochen hat: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da hat das plötzlich in ihm selber zu glänzen angefangen. Paulus hatte von nun an einen Schatz im irdenen Gefäß seines Lebens. Christus spricht die Herrlichkeit Gottes auch in uns hinein. Oder besser, er deckt sie auf. Denn Gottes Bestimmung für uns ist von Ewigkeit her, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Dazu hat er uns in seinem Bilde geschaffen. Nur dass dieses Bild in uns verdunkelt und verhüllt ist durch die Sünde. Sünde ist für Paulus nicht so etwas Banales wie moralisches Fehlverhalten. Es ist eine falsche Ausrichtung des Lebens. Davon konnte er selber ein Lied singen, wie es sich anfühlt, sein Leben falsch ausgerichtet zu haben. Er hatte sein Leben als Pharisäer darauf ausgerichtet, den Buchstaben des Gesetzes zu folgen, sie möglichst genau zu kennen und einzuhalten und Abweichler in die Schranken zu weisen. Dieses Lebenskonzept ist vor Damaskus am lebendigen Christus zerbrochen. Der hat ihm vom Himmel her zu verstehen gegeben: Die, die du da verfolgst, diese Abweichler, die gehören zu mir. Und indem du sie verfolgst, verfolgst du mich. Paulus hat angefangen, das Evangelium zu begreifen nach dieser Anrede. Dass Gottes Weisheit nämlich darin besteht, die Menschen zu lieben. Nicht dafür, dass sie alles richtig machen, sondern weil sie in seinem Bild geschaffen sind, weil er sie gemacht hat, weil er sie lieben will. Und dass Gottes Weisheit weiter darin besteht, mit dieser Liebe niemals aufzuhören, selbst wenn ihn das in Teufels Küche bringt. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Sie ist noch in das Totenreich hinabgestiegen, an den Ort der äußersten Gottesferne, dahin, wo Heulen und Zähneklappern herrschen, und hat sich dort verströmt. Was passiert mit einem Ort der Gottesferne, wenn Gottes Sohn die Herrlichkeit Gottes dahin bringt? Das ist kein Ort der Gottesferne mehr. Es gibt überhaupt keinen Ort, an dem Gottes Liebe uns nicht erreichen kann. Bettete ich mich bei den Toten, so sagt der Psalmist im Psalm 139, siehe, so bist du auch da. Und Paulus schreibt im Römerbrief, weder Tod noch Leben können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Sünde ist eine falsche Ausrichtung des Lebens. Es kommt also darauf an, eine Korrektur vorzunehmen, den Kompass zu justieren, damit das Leben nicht in eine falsche Richtung läuft. Nicht, dass wir vor Gott fliehen könnten oder dass er uns irgendwo nicht mehr erreichen kann. Aber wir selber können in die Irre gehen, wo wir nicht mehr klar sehen oder geradeaus denken können. Ich finde es erschreckend, wie Menschen sich versteigen können in Hirngespinste und abstruse Theorien über alles Mögliche. Der Fantasie scheinen da keine Grenzen gesetzt. Wer darauf sein Leben gründet, auf solche Gedankengebäude, wie sie immer auch aussehen mögen, verfehlt das Ziel, wie der Pharisäer Paulus, dem sein ehrbares Dasein im Rückblick wie ein Haufen Dreck erscheint. Das hat er den Philippern bekannt. Wie kann die Kurskorrektur jetzt geschehen? Wenn wir auf Paulus schauen, dann war das nicht seine eigene Initiative. Und ich glaube, das kann man verallgemeinern. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, uns darauf vorzubereiten, dass wir unseren Kurs korrigieren. Wer dafür nicht bereit ist oder noch nicht vorbereitet ist, an dem perlt die Weisheit Gottes ab wie Regen an einem imprägnierten Zelt. Was können wir also tun überhaupt? Wir müssen tun, wohin uns unser Herz zieht, bis Gott uns etwas von seiner Herrlichkeit aufdeckt, die er in uns gelegt hat. Wir machen das sowieso. Sündige tapfer, schreibt Martin Luther an Philipp Melanchthon, doch tapferer glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Es hat keinen Sinn, den Sünder in uns nach außen hin als einen Frommen zu verkleiden, wenn wir nicht bereit sind, aber so tun wollen, als wären wir bereit. bereit. Das ist keine Lebenswende, sondern oberflächliche Augenwischerei. Die Lebenswende geschieht in der Tiefe. Sie kann nur von Gott angestoßen werden. Wir können sie behindern, aber wir können sie nicht herbeiholen. Wir können sie behindern, indem wir uns der Tiefe verweigern. Das tun Menschen wohl immer schon und haben dafür ausgeklügelte Methoden entwickelt. Heute sind es die sozialen Medien und die Ablenkung in Dauerschleife. Aber früher gab es auch Möglichkeiten genug, den Blick in die Tiefe zu vermeiden. Aber in der Tiefe, da begegnet uns die Weisheit Gottes. Meistens braucht es eine Erschütterung, damit wir bereit sind, den Blick in die Tiefe zu richten und eine Zeit lang dort zu verweilen. Die Oberfläche muss angekratzt, muss aufgebrochen werden, um zur Tiefe hinunter zu gelangen. Wir fürchten uns vor der Tiefe. Sie erscheint uns dunkel und bedrohlich. Und doch ist in der Tiefe verborgen, was uns heilen kann. Die Tiefenpsychologie hat Methoden entwickelt, in die Tiefen des Unbewussten vorzudringen, um unheilvolle Gewohnheiten unseres Denkens und Fühlens ans Licht zu holen, um ihre zerstörerische Macht damit zu brechen. Der Weg in die Tiefe ist ein Weg des Leidens. Da zerbrechen die Illusionen, die wir uns machen, über uns selber, über andere und über die Welt. Wir fürchten uns vor diesem Zerbrechen, aber es geht nicht anders. Wir alle werden am Ende den Weg in die Tiefe gehen, in den Tod hinein, in dem unser Leben zerbricht und alle Illusionen, die wir aufgebaut haben. Dann hat nur das Bestand, was Gottes Herrlichkeit ist, der Schatz im irdenen Gefäß unseres Daseins, der ist unzerstörbar, unsterblich und ewig. Wir können ihn jetzt schon finden, indem wir mit Christus zusammen in die Tiefe gehen, sein Kreuz tragen lernen, indem wir die Oberfläche unseres Lebens nicht für seine Tiefe halten. Sein Leben verlieren, hat Jesus das genannt. Sich selber loslassen, sich nicht zu ernst nehmen. Wer das kann, der ist auf dem Weg zur Weisheit. Der Weise kann über sich selber lachen, weil er weiß, dass er an der Oberfläche Fehler macht und manchmal lächerlich wirkt. Ja, na und? Das geht uns allen so. Wohl dem, der die Oberfläche nicht mit der Tiefe verwechselt. Das macht doch nichts. In der Tiefe, sagt Paul Tillich, begegnet uns das, was uns unbedingt angeht, da begegnet uns Gott. Er ist die Tiefe unserer Existenz. Seine Herrlichkeit wohnt in unserer Tiefe. Und wenn wir uns mit Christus auf den Leidensweg in die Tiefe machen, dann finden wir dort seine Herrlichkeit. Wir sind von Gott vor aller Zeit dazu bestimmt, sagt Paulus, an seiner Herrlichkeit Anteil zu haben. Das sind tiefe Gedanken am zweiten Sonntag nach Epiphanias von einem, der selber in die Tiefe gegangen ist. Vielleicht können Sie unsere Weihnachtsfreude ein wenig neu anfachen. Die irdenen Gefäße unseres Lebens sind zwar zerbrechlich, aber sie enthalten einen Schatz. Und der verwandelt Wasser in Wein und Traurigkeit in Freude. Amen.